Wir hören Worte aus der Offenbarung des Johannes aus dem ersten Kapitel. Jesus Christus ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königtum gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein kleiner Vers ist das nur, liebe Gemeinde, ein Teil des Grußwortes an die sieben Gemeinden der Provinz Asien, mit dem das Buch der Offenbarung beginnt. In der Lutherbibel ist das Wort nicht einmal durch Fettdruck hervorgehoben. Und dennoch ist es für mich und vielleicht nicht nur für mich etwas Besonderes und auch etwas Vertrautes und Bekanntes. Denn früher gab es in unseren Gemeinden kaum einen Gottesdienst, der nicht mit diesem Bibelvers gesungen, versteht sich, beschlossen wurde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat mit seinem Blut. Ich spüre noch heute die Ergriffenheit, die mich als kleiner Junge überkam, wenn die große Versammlung, in der ich aufgewachsen bin, am Ende des Gottesdienstes diesen Vers stehend sang, Nummer 255 in der alten Glaubensstimme, so hieß das Liederbuch damals. Ja, wie doch das Liedgut die Frömmigkeit eines Menschen prägen kann. Wir haben da heute schon von gehört. Ergriffenheit, liebe Gemeinde, ist eines, sie gehört zum Glauben dazu, der ja nicht nur eine Sache des Verstandes und des Willens ist, sondern auch des Gefühls, des Herzens. Und dennoch habe ich mich schon als Kind gefragt, was das denn wohl heißen soll, dass Jesus uns zu einem Königreich und zu Priestern gemacht hat. Dem, der uns liebt und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Verstehen wir auch, was wir da lesen und singen? Den Anfang, so denke ich, verstehen wir. Er, der auferstandene Jesus Christus, hat uns lieb und uns von unseren Sünden erlöst. Mit seinem Blut. Das ist, wenn auch in feierlicher, hymnischer Sprache, der zentrale Inhalt unseres Glaubens. So singen es schon die Kleinsten in der Sonntagsschule. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt uns dies. Man mag über den Glauben und den Inhalt des Glaubens noch so viele kluge Worte machen und man soll das auch, denn das Geheimnis des Glaubens ist allen Scharfsinns unseres Verstandes würdig, aber alles wird hohl und steht auf tönernen Füßen, wenn nicht zuerst und zuletzt für Herz, für Sinne und Verstand des glaubenden Menschen feststeht, das Geschehen, auf das unser Glaube sich einlässt, und auf das er sich in der Taufe festlegen lässt. Dieses Geschehen ist ein Liebesgeschehen. Dass Christus mir begegnet ist und immer wieder begegnet, hat Liebe und Erbarmen zum innersten Grund. Der Liederdichter Paul Gerhardt hat das zum Ausdruck gebracht in einem Lied, das wir zur Adventszeit singen, »Nichts, nichts« hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammer lasst, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Dass der ewige Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, mit uns Gemeinschaft gesucht und gefunden hat in Jesus Christus, dafür gibt es nach der Heiligen Schrift einen einzigen Grund. Liebe. Und diese Liebe ist bis zum Äußersten gegangen, dem, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Blut steht hier für Lebenshingabe, der uns von unseren Sünden erlöst hat durch die Hingabe seines Lebens. Es ist jenes tiefste Geheimnis, das der Glaube kennt und von dem Friedrich Nietzsche einmal gesagt hat, dass es eine Umwertung aller Werte darstelle: Gott am Kreuz. Der Sohn Gottes stirbt den bösen Tod der Gottverlassenheit, den unsere Beziehungslosigkeit zu Gott, unsere Sünde heraufbeschworen hat. Erlösung, das ist das Loswerden dieses alten, beziehungslosen Lebens, aber nun eben nicht so, dass mit unserem alten, verfehlten Leben wir selbst zugrunde gehen müssen, sondern so, dass dieses verwirkte Leben im Tod des Gottessohnes ein für allemal vergeht. So sind wir es los, so sind wir erlöst und dürfen leben. Leben königlich und priesterlich, liebe Gemeinde. Das ist nun das zweite, sicherlich nicht so ohne weiteres verständlicher Teil des Bibelwortes. Er hat uns erlöst und zu einem Königtum und Priestern gemacht vor Gott. Ich ein Königreich und ein Priester, die Gemeinde ein Königtum und eine Priesterschaft. Schon eines allein bedürfte wohl der Erklärung und nun gleich beides zusammen, Königtum und Priesterschaft. Was ist ein König? Genauer gefragt, was war ein König in der Zeit, in der die Schriften des Neuen Testamentes entstanden sind? Wir dürfen ja nicht einfach unseren Begriff vom Königtum, wie wir ihn etwa aus Großbritannien, den Niederlanden oder aus Norwegen kennen, für die Zeit, in der das Buch der Offenbarung geschrieben wurde, einsetzen. Heutzutage, jedenfalls in unseren Breiten, sind Könige und Königinnen weitgehend bloße Repräsentanten ihrer Staaten. Die meisten Menschen sehen und hören sie noch immer gern, freuen sich an Pomp und Glamour, lesen beim Zahnarzt oder beim Friseur die teils anrührenden, teils empörenden Geschichten aus dem Leben der Königskinder. Wirkliche Macht aber üben die Königinnen und Könige unserer Breiten nicht mehr aus. Das Regierungsamt, die Entscheidungsgewalt liegt in den Händen anderer Organe. Ursprünglich aber war der König ein wirklicher Monarch, ein griechisches Wort, das so viel wie Alleinherrscher bedeutet. König sein, das hieß souverän sein, frei sein, das Gegenteil von einem Untertan, das Gegenteil von einem Knecht, von einem, der fremder Gewalt unterworfen ist. Und genau das ist offenbar gemeint, wenn unser Text sagt, wir seien zu einem Königtum gemacht worden. Durch das Werk Jesu Christi sind wir frei geworden von fremden Mächten und Gewalten und haben Macht über das, was uns unterdrücken will. Wohlgemerkt, zu dieser königlichen Freiheit sind wir befreit worden. Keine Rede davon, dass von Natur aus blaues Blut in unseren Adern fließt. Es ist ein Akt göttlicher Liebe, ein Akt der Gnade Gottes, die uns zu Königskindern macht. Denn die Gnade, so hat es der große Prediger Spurgeon einmal auf den Punkt gebracht, die Gnade fließt nicht im Blut. Sie wird uns nicht vererbt, sie wird uns gewährt. Wir sind also von Christus königlich freigemacht. Der Gemeinde Jesu ist königliche Freiheit verliehen. Woran zeigt sich das? Es zeigt sich zuerst und vor allem daran, dass wir in der Gemeinschaft der Glaubenden in königlicher Freiheit miteinander umgehen. Und diese königliche Freiheit im Umgang miteinander schlägt sich unübersehbar in der Weise nieder, wie wir als Gemeinde übereinander denken, wie wir übereinander sprechen und wie wir einander begegnen. Königlich frei sind wir als Einzelne und als Gemeinschaft, wenn wir gut über die Gemeinde Jesu denken, wenn wir gut übereinander denken. Wie wir über eine Sache denken, entscheidet grundsätzlich darüber, wie wir dazu stehen. Gut über eine Gemeinde denken wir, wenn wir zunächst einmal dankbar dafür sind, dass es die Gemeinde gibt. Und ich will das gleich zuspitzen. Wir denken gut über die Gemeinde, wenn wir dankbar dafür sind, dass es diese Gemeinde, dass es unsere Gemeinde gibt in Reinickendorf oder in Niederschönhausen. Wir gehören ja nicht zu einer erträumten Gemeinde. Wir gehören nicht zu irgendeiner Gemeinde in der Ferne oder in der Nähe, von der wir gehört haben, dass sie so groß ist oder so lebendig oder so anziehend. Unser Platz ist hier, in dieser Gemeinde. Sie mag Schwächen und Ecken und Kanten haben, aber sie hat keineswegs nur Mängel und wunde Punkte. Es entspricht der königlichen Gesinnung, zu der Christus uns befreit hat, uns zuerst daran zu erinnern, was schon da ist, wofür wir dankbar sein können, bevor dann in der Tat auch Defizite zu benennen und zu bearbeiten sind. Dietrich Bonhoeffer, wir haben in diesen Tagen ja besonders an seine Person gedacht. Dietrich Bonhoeffer hat seine Studenten in Finkenwalde eindringlich daran erinnert, dass man den Traum von der Gemeinde mehr lieben kann als die tatsächliche vorfindliche Gemeinde selbst. Könige sind keine Träumer, sondern hellwache Realisten, die gut von dem Königtum ihrer Gemeinde denken und sich darum für ihr Wohlergehen und auch für nötige Reformen einsetzen. Königlich frei sind wir als Einzelne und als Gemeinschaft, wenn wir gut über die Gemeinde sprechen, wenn wir gut übereinander sprechen. Es sei gleich vorweg gesagt, dass diese gute Rede über die Gemeinde oder über uns nichts mit Schönfärberei zu tun hat. Das wäre ja die Unwahrheit. Es geht nicht um Schönfärberei. Es geht um die königliche Freiheit, einer Gemeinde die Ehre zu erweisen, die in wie viel Schwachheit auch immer Gemeinde Jesu ist. Und eine Gemeinschaft, die im Namen Jesu beieinander ist, zu beschimpfen oder schlecht darüber zu reden, bedeutet, über den Namen Jesu schlecht zu reden. Das gilt im Übrigen auch im Blick auf unsere Rede über andere kirchliche oder freikirchliche Gemeinden und auch im Blick auf unseren Gemeindebund. Wie viel unnützes Zeug reden wir übereinander? Wie viel schnelle, aus der Hüfte geschossene Urteile geben wir ab? Und Worte können bekanntlich schlimmer treffen als Messer. Besser ein Messer als ein Wort, hat die Dichterin Hilde Domin einmal geschrieben. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei, nicht das Wort. An unserer Sprache, wie wir über die Gemeinde, wie wir übereinander sprechen, kommt heraus, ob wir die Gesinnung königlicher Freiheit haben oder unseren eigenen, eigenbrötlerischen und manchmal auch dumpfen Gefühlen verhaftet sind. Königlich frei sind wir als Gemeinschaft, wenn wir einander im Geist der Hochachtung begegnen. Die Gemeinde Jesu besteht ausschließlich aus Menschen, von denen jede und jeder durch die Befreiungstat Jesu Christi zum König oder zur Königin gemacht worden ist. Und wem, wenn nicht Königinnen und Königen, begegnet man mit Hochachtung. Der von mir hochgeschätzte und leider früh verstorbene württembergische Prediger Theophil Ascani hat einmal in seiner letzten Rede vor der württembergischen Synode Folgendes gesagt: Liebe Freunde, wir sind jeder ein Besonderer. Wir brauchen das auch in der Demut nicht vergessen. Jeder von uns ist ein besonderer Gedanke Gottes. Und wir sollten das einander spüren lassen. Manchmal, so sagte er zu den anwesenden Pfarrerinnen und Pfarrern, manchmal wird es uns Pfarrern zuteil, dass der Bettler, dem wir ein 5-Mark-Stück gegeben haben, gab es damals noch, sich mit Danke-Hochwürden verabschiedet. Nun möchte ich nicht vorschlagen, dass Sie sich in der Synode künftig mit Hochwürden anreden. Es gäbe zu Missverständnissen und Rückfragen im Lande Anlass. Aber die Achtung vor den guten Gedanken Gottes könnten wir einander noch deutlicher spüren lassen. Auch in der Verschiedenheit der Meinungen. Und es wäre auch eine Art Zeugnis, ganz gewiss. Liebe Gemeinde, ich möchte auch nicht den Vorschlag machen, dass wir einander künftig in Reinickendorf oder Niederschönhausen mit Herr König oder Frau Königin anreden. Aber in dieser Gesinnung, einander zu begegnen und in der Schwester oder dem Bruder ein Königskind zu sehen, das ist königliche Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Und dann die andere Bezeichnung, die des Priesters und des Priestertums. Ein Priester ist ja, was immer im Einzelnen sonst noch sein mag, ein Mittler. Er vertritt die Menschen mit ihrem Anliegen, ihrem Lob und mit ihren Verfehlungen vor Gott. Und er vertritt Gott mit seinen Weisungen und seinen Entscheidungen vor den Menschen. Besonders eindrücklich, das wissen wir, wird diese Mittlerstellung im Alten Testament beschrieben, wenn der hohe Priester am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, das Allerheiligste des Tempels hinter dem Vorhang betritt und dort sühnendes Opferblut gegen die Lade sprengt. Dann kommt er heraus und das Volk weiß nun, dass die Versöhnung in Kraft ist. Denn, so heißt es im 3. Mosebuch, so soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Der hohe Priester allein hatte Zutritt zum Allerheiligsten, dem Ort der Anwesenheit Gottes. Das Volk aber blieb draußen. Man muss sich dieses Mittleramt des Priesters vor Augen halten, liebe Gemeinde, wenn wir das hören, er hat uns zu Priestern gemacht. Seinem Gott und Vater. Wir benötigen keine Priester mehr. Wir haben selber priesterliche Vollmacht, um mit Gott zu sprechen, ihn zu loben, zu bitten, ihm unsere Sünden zu bekennen. Keine menschliche Instanz, keine Person und keine Institution sind zwischen uns und Gott geschaltet, um uns in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Und andererseits die Übermittlung dessen, was Gott uns Menschen zu sagen hat, der Zeugendienst des Priesters vor der Öffentlichkeit, er ist nicht länger auf eine bestimmte, ausgesonderte Personengruppe beschränkt. Dieser priesterliche Dienst ist allen Christen aufgetragen. Wie zeigt sich die priesterliche Gesinnung einer Gemeinschaft, zu der Jesus Christus sie ebenso wie zur königlichen Gesinnung bestimmt hat? Auch hier muss ein Hinweis genügen, ein ganz zentraler freilich, mit dem alle priesterliche Gesinnung in der Gemeinde Jesu anfängt und aufhört. Priesterlich sind und leben wir in der Gemeinschaft, wenn wir für die Gemeinde und füreinander beten. Wer für die Gemeinde bittet, der ehrt Gott. Für die Gemeinde bitten ist priesterlicher Gottesdienst im strengen Sinne. Wer für seine Gemeinde bittet, gibt damit zu erkennen, dass er und sie sich für die Schwestern und Brüder verantwortlich weiß. Wenn wir bitten, sagen wir ja Gott, dass wir seine Hilfe brauchen. Und wenn wir Gott für unsere Gemeinde, füreinander bitten, dann sagen wir ihm, dass unsere Gemeinde, dass unsere Schwestern und Brüder seine Hilfe brauchen. Hilfe braucht die Gemeinde immer. Denn eine Gemeinde unterscheidet sich von jedem Verein dadurch, dass sie nicht durch eigene Arbeit, nicht durch eigenen Entschluss, nicht im eigenen Namen ist, was sie ist. Sie ist nicht unser Haus, sondern Haus Gottes. Die Gemeinde gehört nicht diesem Ältesten und nicht jenem Gemeindeleiter, sie gehört auch nicht diesem Familienverband und nicht jener Gruppe, nicht diesem oder jenem Pastor oder dieser oder jener Pastorin. Sie gehört überhaupt niemandem als allein ihrem Haupt, Jesus Christus. Seiner Hilfe befehlen wir sie darum an. Das ist Priesterdienst. Wenn wir aber für die Gemeinde bitten, wenn wir dafür beten, so muss es konkret geschehen. Wir haben etwas zu erbitten. Sonst ist eine Bitte keine Bitte. So hat es Martin Luther einmal im großen Katechismus eindrücklich gelehrt. Wer bittet, muss etwas bitten, sonst kann es kein Gebet genannt werden. Fragen wir uns das nur immer wieder, weil es zur priesterlichen Gesinnung gehört. Was erbitten wir denn von Gott für unsere Gemeinde? Bitten wir um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Bitten wir für kranke Geschwister? Bitten wir um Wachstum oder bitten wir um finanzielle Mittel? Fürbitte, Bitte ist immer konkret. Darin zeigt sich geradezu unsere priesterliche Anteilnahme an der Gemeinde, ob wir konkret für sie beten können. Und wenn wir für die Gemeinde Jesu beten, dann heißt das stets, dass wir nicht allein für unsere Gemeinde beten. Denn eine Gemeinde, auch diese Gemeinde, ist zwar immer ganz Kirche Jesu Christi, aber sie ist nicht die ganze Kirche. Darum bitten wir für unsere Gemeinde immer im Zusammenhang mit der weltweiten Gemeinde unseres Herrn. Und wir bitten außerdem für unsere Gemeinde und auch für die weltweite Gemeinde als eine Gemeinde in der Welt. Wir beten für die Gemeinde, die Teil eines politischen Gemeinwesens ist. Darum kann von der Fürbitte für die Gemeinde die Fürbitte für das Staatswesen nicht getrennt werden. Für die Regierung, für die Verwaltungen, für die Polizei, die Lehrerinnen und Lehrer, die Arbeitnehmervertreter und die Arbeitgeberverbände und, und. So liest man es im Neuen Testament an anderer Stelle ausdrücklich. Das ist Priesterdienst, die Bitte für Gemeinde und Staat, und darin sind wir unvertretbar. Liebe Gemeinde, wie bei unserem Königtum, so gilt auch bei unserem Priestertum, dass wir es nicht ererbt, nicht erarbeitet und nicht erkämpft haben. Er, Gott, hat uns dazu gemacht. Unsere Stellung als Priester ist eine abgeleitete. Wir haben keine eigene Machtbefugnis, sondern als Priester sind wir Teilhaber am priesterlichen Amt Jesu Christi, so wie wir als Könige Teilhaber an seinem königlichen Amt sind. Das, worin unser Königsein und unser Priestersein übereinkommt, ist die Freiheit. Die königliche und die priesterliche Freiheit. Darum übersetzen manche Übersetzer auch zu Recht unsere Stelle: Er hat uns zu einem königlichen Priestertum gemacht. Und nun bleibt eigentlich nur noch die Frage übrig, liebe Schwestern und Brüder, sind wir so frei, königlich und priesterlich auch zu leben? Dazu helfe uns der auferstandene Christus, dem die Ehre gebührt und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.